Da ist doch noch frei.
Nein, da kommt der Diekmann hin, der Chef von der Bild-Zeitung.
Wieso? Dem geht's doch prima.
Dem geht's beschissen, weil ihm nichts mehr gelingt mit seinem Drecksblatt. Gutenberg weg, Atomkraft weg, Knut weg.
Ja. Ja, und da?
Ist fürs Deutsche Atomforum, die müssen wir sowieso stapeln bis an die Decke.
Und auf der hatten Sie ja den Mappus, glaube ich, vorgesehen, ne?
Nein, der Mappus braucht eine Doppelcouch, so gespalten wie er ist.
Ja, und da auf der roten Couch?
Habe ich gerade verkauft an die Linkspartei.
Ah, das passt ja. Die Linken, hä? Das gefällt mir. Die Linken müssen jetzt den Westerwelle loben für seine Libyen-Enthaltung.
Ja, ja, für Haltung gäbe es bei dem ja auch nichts zu loben.
Ja, wer hat schon eine Haltung, hä? Die Welt ist aus den Fugen und keiner hat eine Haltung und niemand hat einen Plan.
Ja, das ist vielleicht auch besser so. Denken Sie an das alte Sprichwort. Planung ist nur der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.
Hä?
Komfort Nummer 264, Fukubagau. Hallo und herzlich willkommen zum 264. Komfort, den ich am heutigen, naja, anfangs verregneten, jetzt einfach nur noch grauen Freitag, dem 20. Mai 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:49.
Jawohl, ja. Und Smarty in der Werkstatt. Das Intro kam aus der März-Sendung von Neujahrs aus der Anstalt. Passt aber immer noch, der Coachplan. Das ist jetzt das andere iPhone. Ich wusste doch, irgendwas habe ich vergessen. Egal. Heute gibt es allerdings wieder die übliche Dreiteilung. Auch wenn ich die mal komplett wieder im Park aufgenommen habe, trotz bösem Wetter. Meine Schuhe sind übrigens nicht wasserfest. Und zwar nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space. Fanboy mit Mafia-Meldungen. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, das ist nicht die Autobahn im Hintergrund, sondern Teil 3, die Space Tech Mafia-Ecke mit Fanboy und einem gestarteten Shuttle, in der ein Shuttle gestartet ist und mehr. 13 Grad, Broken Cloud Sieger. Cool Greetings. Die 13 Grad fühlen sich wie 12 oder 14 an. Und der Wind macht 9 bis 17 km/h aus Richtung South. Oder irgendwas völlig anderes. Edge Ghetto. Nein, Telefon darf nicht aus dem Netz. Für den Fall, dass der Smart Mensch anruft. Weil sie noch wieder irgendwas Lustiges gefunden haben, was mich viel Geld kostet. So, da bin ich jedenfalls wieder. Mit dem lustigen Teil des Abends. Den Space-Meldungen, die da anfangen. Da wäre erstmal eine Meldung, die ist gar nicht lustig. Discoveries Ende habe ich nämlich bei Twitter-User NASA Kennedy, dem offiziellen, gefunden. Discovery is no longer considered in active shuttle service. Its designation changed from flight vehicle to transition and retirement, May 10th. Schnüff. Also am 10. Mai ist Discovery offiziell als nicht mehr im Dienst befindliches Shuttle-Vehicle eingestuft worden. Ganz offiziell. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, weil nach der letzten Mission war klar, wird sie dann irgendwann auseinandergezupft. Und jetzt ist also der Punkt offiziell erreicht, dass der Orbiter nicht mehr als einsetzbar eingestuft wurde. Wahrscheinlich irgendwie nur eine Formalie, aber... Schnüff. Schuh, dann gibt's nur STS-134-Meldung, nämlich eine Rumpfluguoption. Die 2 Wochen Verzögerung, die sich ja nun wegen der APU-Heater ergeben haben, die führt effektiv dazu, dass die ganzen... Nein, also so eine Soyuz-Kapsel abdocken zu lassen und tralali, und das ist ja so aufwendig und extra dafür, dass das jetzt ein interessantes Nebenergebnis hat, weil habe ich bei NASA Spaceflight gefunden, es ist so, dass die NASA-Leute gesagt haben, okay, also wenn da die Soyuz abdockt, geht mit uns in Ordnung. Ne, Dual-Docked Operations. Haben sie gesagt, das passt. Da haben wir nichts gegen. So, und wenn dann schon mal eine Soyuz-Kapsel, nämlich TMA-20, es ist glaube ich ja TMA-20, ablegt, also die jetzt gerade sich am Ende ihrer Langzeit- Besatzungszeit befindliche Besatzung, die drei Leute Richtung Erde wieder auf den Weg machen wollen, dann dürfen die also von NASA-Seite aus abdocken. Und wenn sie dann schon mal abdocken, ich weiß nicht, wie viel Rumpflug da so im Plan von der Soyuz reinpasst, aber zumindest eine Kamera irgendwo an ein Bullauge halten und ein paar Fotos machen dürfen sie. So, wenn es nach mir geht, dürfen sie auch noch ein paar Runden um die ISS fliegen, also von mir aus eine reicht, und noch ein paar Fotos machen. Oder anders ausgedrückt, es könnte, wenn die Russen sich da jetzt nicht wieder gegen sperren, könnte es glatt passieren, dass sie dann ein paar hübsche Fotos von guck mal da eine ISS und guck mal da ist ein Shuttle an der ISS machen. Das hatten sie ja zuletzt noch abgelehnt, frei nach dem Motto, nee, also sie würden eigentlich mit der neueren Soyuz-Kapsel, also die gerade erst relativ kürzlich angekommen ist, ablegen wollen. Wegen, weiß ich gar nicht. Und wenn sie das dann machen würden, dann wäre die Gefahr, dass wenn die nicht wieder sauber anlegen könnten, sie dann hätten zur Erde zurückfliegen müssen und das wäre ja gar nicht gut gewesen. Und aber jetzt geht's halt um die Soyuz-Kapsel, die sowieso Richtung Erde aufbricht. Also die muss nicht mal wieder andocken. Das ist überhaupt nicht vorgesehen, dass sie wieder andockt. Von daher, da bietet sich glatt die Möglichkeit, dass es unter Umständen zu ein paar interessanten Fotos kommen könnte. Gut, ich weiß nicht, wie viele Luken so eine Soyuz-Kapsel hat, wo man da irgendwie was rausfotografieren kann. Aber dass sich überhaupt die Optionen jetzt stellt, finde ich schon ganz spannend. So, und dann ist passiert, womit ich auch schon gerechnet hatte, am Montag 14.56 Uhr und 28 Sekunden ist Space Shuttle Endeavour OV-105 zur Mission STS-134 aufgebrochen gestartet. Völlig ohne, dass ich zugucken konnte, weil Livestreams gingen alle irgendwie nicht. Also entweder ist Telekom zu blöd, den NASA-TV-Livestream richtig zur Verfügung zu stellen, oder iPhone hat auf Arbeit einfach zu wenig Internet, als dass das reichen würde. Keine Ahnung. In jedem Fall ging es also am Montag 14.56 Uhr, 28 Sekunden los. Dieses Mal ohne, dass es irgendwelche Probleme gegeben hätte. Gut, SRO hat wohl auch wieder reingequatscht. Aber ja. Dienstag war dann die erste Thermal Protection System Inspection mit OBSS, die ja seit nach Columbia in jeder Shuttle-Mission stattfindet am ersten Flugtag im Orbit, also an Flight Day 2. Da gab es auch keine akuten Probleme, die berichtet worden wären. Mittwoch sind sie dann angedockt an der ISS, haben dann noch ELC? Fragt mich mal. Also irgendwie das eine Lagerteil, was sie da noch mit dabei hatten, irgendwie Zusatzzeug für die ISS ausgepackt. Und am Donnerstag war dann der Tag, wo sie das AMS endlich mal ausgepackt haben. Also das Alpha Magnetic Spectrometer, was ursprünglich vom CERN stammt und gewisse Ähnlichkeiten mit dem LHC aufweist. Wenn ich das so richtig interpretiere, dann ist der CMS-Detektor, der am nächsten dran ist, so verwandtschaftsmäßig. Und das haben sie dann ausgepackt, haben es dann an den Stationsarm übergeben. Der hat es dann da irgendwo auf den S3-Truss gepackt, angedockt, ploink, funktioniert. Passt, wackelt und funzt. Und bis mindestens 2020 soll der Detektor da jetzt einfach mal lustig vor sich hin detektieren. Die Hoffnung ist, dass sie halt irgendwie, dunkle Materie wollen sie jetzt da, glaube ich, finden mit. So, AMS ist auch, glaube ich, wenn mich nicht alles ganz dolle böse täuscht, ursprünglich eigentlich gar nicht vorgesehen gewesen, dass der überhaupt hochgebracht hätte werden sollen. Ne, weil als Schorsch W beschlossen hat, dass keine Shuttles mehr fliegen sollen demnächst, war kein Platz. So, da haben sich irgendwelche US-Abgeordneten da aufgeregt, das Ding war so teuer, wenn wir das nicht nach oben schaffen, dann wäre das ganze Geld ja völlig für die Tonne. Na gut, dann müsst ihr aber Geld rüberwachsen lassen für einen Shuttle-Flug. Wir können ja nicht auf der einen Seite nörgeln, das war so teuer und wenn wir das Geld in den Sand setzen, na gut, dann lassen wir noch mehr Geld über den Tisch wachsen. So, und ist jetzt also oben angekommen. Von heute habe ich noch überhaupt nichts gehört, was aber auch daran liegen könnte, dass ich heute noch gar nicht groß im Internet rumgelesen habe. So, dann gab es am Mittwoch den Rollover für STS-135. Atlantis ist aus der Orbiter Processing Facility, wo sie die letzten paar Monate verbracht hat, um für ihre letzte Mission aufgehübscht zu werden, rausgefahren worden in Richtung Vehicle Assembly Building, wieder mit längerer Pause zwischendurch, dass Fotos gemacht werden können. Dass alle Leute, die da gerade anwesend sind, sich auch mal zusammen mit einem Shuttle fotografieren lassen können. Und ja, das ist dann übrigens der letzte Rollover vor einer Mission. Also noch einen Rollover wird es nicht geben, das heißt, das stimmt nicht. Wenn die Spillium and Discovery müsste die nächste sein, die einen Rollover kriegt. Wenn nämlich Endeavour und Atlantis beide hinterher wieder da sind, die haben nur noch zwei Orbiter Processing Facilities, zwei OPF High Bays. Und ja, sie haben drei Orbiter, die noch post-processed werden wollen. Und dann wird Discovery mal irgendwann zwischendurch im VAB zwischengelagert. Aber ja, also jedenfalls ist das jetzt der letzte Rollover vor einer Mission. Jetzt kommen auch gerade die, sind sie gerade dabei gewesen, gestern zumindest Atlantis an einen großen Kran ranzuhängen, hochzuheben, von der horizontalen in die vertikale zu drehen, über irgendeine riesige Mauer rüber zu heben und da wartet nämlich ein großer rostroter externer Tank und zwei Solid Rocket Booster und da soll Atlantis dann ran und wenn das dann alles klappt, dann ist in bummelig einer Woche, also von jetzt aus geguckt nur noch eine halbe Woche, der Termin, wo frühestens Atlantis dann Richtung Launchpad rausgefahren werden kann. Das Launchpad sieht allerdings auch okay aus, also da muss man wohl gar nicht groß reparieren dran. Das war ja der Grund, weswegen sie den Rollover dann überhaupt rausgezögert haben, so frei nach dem Motto, ja, wir brauchen aber noch ein bisschen. So, dafür gibt es nicht ganz so erfreulich als Meldung, dass Endeavour wohl sich kleinere Schäden am Hitzeschild zugelegt haben soll. Nach Angaben der Weltraumbehörde NASA wurden an 7 Schutzkacheln abgebrochene Stellen entdeckt. Grund zur Besorgnis gäbe es nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Im schlimmsten Fall müsste die Astronautin die Kacheln reparieren, hieß es. Schwere Beschädigungen am Hitzeschild hatten vor 8 Jahren zum Unglück der Raumfähre Columbia geführt. Das Shuttle war beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre explodiert. Dabei waren alle 7 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Bevor man allerdings an eine Reparatur denkt, kommt eine Focused Inspection an Flight Day 6. Davon habe ich jetzt allerdings auch noch nicht gehört, ob da jetzt nun Ja oder Nein als Entscheidung rumkam. Von daher einfach mal abwarten. In jedem Fall sieht es danach aus, es gibt Beschädigungen. Die hatten sie auch vor Jahren schon mal, so ähnliche Beschädigungen. Da hat dann das Damage Assessment Team beschieden, das passt. Man muss nichts reparieren. Dieses Mal ist es DAT noch nicht fertig mit der Beurteilung. Also zumindest bin ich noch nicht über eine Meldung gestolpert, dass es DAT jetzt beschieden hätte, passt oder passt nicht. Und ja, schlimmstenfalls müsste man halt reparieren. Wo jetzt Insert Radiosendung hier, das hat man doch noch nie gemacht. Sie werden alle sterben. Ja, theoretisch möglich ist es wohl. Das ist es aber immer, weil es können immer irgendwelche Sachen passieren, mit denen man nicht rechnet. Hier ist jetzt was, wo es ein Vorgehen gibt, womit man mit rechnet, dass man damit umgehen können kann und von daher alles keine akuten Probleme. Warten wir es einfach ab. Ja, also irgendwie jetzt da Panik verbreiten, macht ja auch keinen Sinn. Sudele. Dann gibt es hier mal wieder eine Fanboy-Ecke. Die habe ich allerdings auch schon letzten Freitag angefangen, nämlich Inaptent. Da gibt es nämlich es gibt Briefe, die App-Entwickler für iPhones bekommen, die In-App-Purchases, also In-App-Käufe ermöglichen. Da gibt es nämlich eine Firma, Lotsis war es, glaube ich, die behauptet, sie hätten ein Patent auf irgendwas irgendwie mit irgendwo da tun und wo In-App-Purchases irgendwie reinfallen würden. So, und die wollen also irgendwie jetzt darüber reden, wir hätten gerne Geld. So ungefähr. Nun ja, ob da jetzt irgendwie was dran ist, das, Apple ist wohl auch schon informiert und die gucken da wohl gerade mal, aber irgendwie offizielle Verlautbarung gibt es da bisher keine. So, auch die Firma hat sich lange Zeit irgendwie bedeckt gehalten, niemand wollte den Finger zeigen, aber ja, jetzt hat jemand mal mit dem Finger gezeigt, das ist wohl auch irgendwie nur eine Patentverwaltungsfirma, von daher, riecht das trollig oder riecht das trollig? Aber ja, schon am Samstag gab es dann das Saathabel. Genau, nämlich bei IMAX, da kann man ja gar nicht mehr die Festplatte austauschen. Skandal! Weil die haben wohl nicht das normale SATA-Stromkabel mit irgendwie 4 Pins, sondern die haben irgendwie ein 6-Pin-Kabel. 7? 7. Eine 7-Pin Configuration that keeps you from hooking up just any old hard drive, and without that magical firmware the iMac won't even boot. Also, ja, es gibt jetzt irgendwie die Meldung. Ja, bei iMacs, die haben irgendwie einen ganz anderen SATA-Anschluss als normale SATA-Anschlüsse. Und wenn man da irgendwie eine Festplatte reinbaut, die eben mit dem Anschluss nicht kompatibel ist, dann funktioniert das ja alles gar nicht. Hui, Apple is evil. Ja, meine Meinung hält sich da arg in Grenzen, weil ja, Apple macht ja nun auch schon extrem deutlich, dass sie nicht wollen, dass irgendwie jeder an irgendwie der Kiste rumschrauben kann. Ja, also Batterien waren früher mal tauschbar, sind jetzt gar nicht mehr tauschbar, um die jetzt tauschen zu können. Der offizielle Weg ist, du nimmst das Batteriegerät, trägst es in einen Apple-Laden und sagst, hier, Batterie ist aua. Die gucken und wenn sie feststellen, ja, Batterie ist wirklich aua, dann kümmert sich da jemand drum. So. Aber hey. Also, ja. Apple is evil. Und Apple is evil. Nein, Goldvertrieb, Spammer hasse ich. So, dann gibt es neue Gerüchte von einem 4S-Phone. Nämlich am letzten Freitag hat Jefferies and Company Analyst Peter Misek behauptet, er wüsste von Apples 5. Generation iPhone. Und es ist zwar allgemein anerkannt, dass wohl vor September da nichts Offizielles rauskommen wird. Aber der hat jetzt also behauptet, dass das Next iPhone die iPhone 4S sein würde. Indeed, it will feature minor cosmetic updates, Apple's A5 Processor. Also ja, das nächste Telefon hieße 4S und das 4S, das hätte halt einfach einen A5 Prozessor und irgendwie nur kleinen Quark an Änderungen. Bessere Kameras, HSPA Plus Support. Und dann hat er auch noch behauptet, ja, und das wird dann auch zu Sprint und T-Mobile kommen. Ich finde es immer wieder überaus spannend, dass US-Tech-Journalisten immer nur in USA denken. Ja, und? Ist nicht wirklich schwer. Es gibt ein Verizon-iPhone. Damit gibt es ein iPhone mit CDMA-Technik drin. Natürlich wird das zu einem zweiten CDMA-Provider kommen können. Und T-Mobile, naja, die haben einen geringfügig anderen Frequenz. Band in USA. Aber ansonsten gibt es da auch keine wirklich triftigen Gründe, warum man da irgendwas anders machen sollte dran. Also natürlich, jetzt wo der Exklusivvertrag mit AT&T aufgebraucht ist, ist es durchaus nicht unvorstellbar, dass Apple beschließt, dass sie das iPhone halt auch zu den anderen Providern bringen wollen. Also von daher ja. Was ist da jetzt irgendwie so die große Neuartigkeit dran? Meint der Analyst auch, also ein LTE-Telefon, da gibt's die Chips noch gar nicht in den Anzahlen, die Apple brauchen würde. Und entsprechend meint er, nö, also ein LTE-Blub, das kommt noch nicht. Nee, ich sag ja, LTE ist noch nicht ausgereift. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht wüsste, dass es schon irgendwo größere Netze gäbe. Also zumindest jetzt hier in Deutschland wüsste ich es nicht. Na von daher, natürlich, wieso sollten die ein LTE-Telefon rausbringen? So blöd sind die ja nun auch nicht. So. Hast du den jetzt geblockt oder hast du nicht? Also, das reicht mir doch. Ich hasse Spam-Follower. So. Dann kannst du dich wieder als sprechende Uhr verdienen. Na, also, ja. Hust. Gab es am Samstag. Am Sonntag habe ich mir hier dann das 4S-Kamera-Gerücht noch reingeklebt. 9to5Mac behauptet nämlich, dass das iPhone 4S, das nächste iPhone, zwar auch wieder so ein LED-Blitzlämpchen haben wird, aber dass das dieses Mal nicht in der Kamera mit integriert wäre, sondern dass das dieses Mal am anderen Ende vom Gehäuse, also so quasi an der von vorne guckend an der linken Seite des Gehäuses dran wäre. Ja, blub, da haben sie auch irgendwie, wie war das? Sie haben irgendwo einen Hüllenbetreiber gefunden, der da irgendwie eine Hülle hat, so frei nach dem Motto, hier ist ein Loch für die Kamera und da ist ein Loch für den Blitz. So, und dann hat auch irgendwo, gab es auch irgendwo Teile, so ja, das wäre die Kamera fürs 4er iPhone vorne und hinten und das sind die Kameras fürs 5er iPhone vorne und hinten. Blob. Aber ja. Inwiefern das dann nun stimmt oder nicht stimmt, Gerüchte sind, Gerüchte sind es definitiv, aber inwiefern das zutreffende Gerüchte sind, das wird man sowieso erst rausfinden, wenn es die Hardware dann auch käuflich zu erwerben gibt. Und nicht vorher. So, am Dienstag gab es dann das Nano-SIM-Gerücht. Habe ich einfach mal beim FSCK Leo geklaut. Laut einer hochrangigen Orange-Managerin bemüht sich Apple mit Unterstützung eines großen Mobilfunkbetreibers um die Standardisierung einer kompakteren SIM, die noch kleiner ausfällt als die aus iPhone 4 und iPad 3G bekannte Micro-SIM. Erste Geräte mit derartigen SIMs könnten 2012 auf den Markt kommen, so die Aussage gegenüber Reuters. Hat also nicht irgendjemand bei dieser Geschichte etwas komplett falsch verstanden? Könnten wir uns auf die nächste Runde an Micro-Micro-SIMs und entsprechende Standsgeräte einstellen, falls die sehr kleine SIM nicht unmittelbar fest eingebettet sein sollte? Also angeblich arbeitet Apple also an noch kleineren SIMs. Ja, ich meine, gut, ist beim iPhone 4 mir schon nicht ganz klar gewesen, wieso die eine kleinere SIM brauchten, aber ganz offensichtlich ist ja der Rest vom Gehäuse von iPhone 4 so voll mit anderen Sachen, dass da eben nicht Platz für eine größere SIM war oder man halt da irgendwas hätte sparen müssen, wahrscheinlich Batterie. Ja, beim iPad sehe ich es allerdings weniger ein. So, genau, das waren die Fanboy-Nachrichten für diese Woche. Mehr Fanboy-Nachrichten sind mir zumindest nicht begegnet. Beziehungsweise mehr Fanboy-Nachrichten habe ich nicht für mitnehmenswert erachtet. Dann gibt es die Fail-Card. Green Cards für Ausländer, die dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen, für die man sich ja bewerben konnte. Da ist die Verlosung dieses Jahr zurückgezogen und für ungültig erklärt worden. Weil der Zufallszahlenalgorithmus nämlich von Sony stammte und immer nur 5 really random ausgegeben hat. Der Zufallszahlenalgorithmus, der hätte früh eingegangene Anträge bevorzugt. Über 90% der Green Card Gewinner hätten sich in den ersten beiden Tagen der vierwöchigen Antragsfrist Ende 2010 beworben. Der Fehler sei nun korrigiert und die Verlosung werde unter allen Antragstellern erneut durchgeführt. Die Ergebnisse sollen um den 15. Juli bekannt gegeben werden. Warum da jetzt irgendwie ein kaputter Zufallszahlenalgorithmus eingesetzt wird und warum der jetzt auffällt, wäre mal die andere spannende Frage, weil wenn die nicht was geändert haben, dann würde mich wundern, dass da plötzlich irgendwie der Zufallszahlenalgorithmus alles andere als zufällig ist. Oder zumindest nicht zufällig genug. Nein, alles andere als zufällig ist ja der Sony-Zufallszahlenalgorithmus, der halt immer dieselbe Zahl auswirft. Hust. Aber ja. So, dann gibt es die BSIGK, eine Verfügung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI, sorgt für Verärgerung unter Ärzten und Krankenhausbetreibern. Laut der Verfügung, die Heise Online vorliegt, dürfen die Kartenlesegeräte für die elektronische Gesundheitskarte EGK nur in einer kontrollierten Einsatzumgebung aufgestellt werden, in der sie nicht länger als 30 Minuten unbeaufsichtigt sind. Lesegeräte, über die ein Arzt mit der qualifizierten elektronischen Signatur des Heilberufeausweises seine Unterschrift etwa für Arztbriefe abgibt, dürfen nur so installiert sein, dass sie unter der dauerhaften alleinigen Kontrolle des Arztes stehen. Mit Beginn der EGK-Ausgabe im Oktober 2011 müssen die Leistungserbringer Ärzte und Krankenhäuser Terminals vorhalten, die die neuen Karten auslesen können. Diese E-Health BCS Terminals sollen zunächst per LAN oder USB-Anschluss in das jeweilige lokale Netzwerk oder an den Arzt-PC angeschlossen werden. Die versicherten Stammdaten eines Patienten sollen zunächst offline ausgelesen werden. Erst in einem nächsten Schritt sollen die Terminals an einen E-Health Connector angeschlossen werden, über den alles online mit der telematischen Infrastruktur verbunden wird. Den gibt es nur dummerweise noch nicht. Oder anders ausgedrückt, die EGK, wenn sie eingeführt wird, ist nichts anderes als die normale Krankenversichertenkarte, die wir jetzt schon haben, mit einem Foto drauf. Ob das Foto von dem Versicherten stammt, der die Karte abgibt, weiß nur niemand. Zur Sicherung gegen Missbrauch sind die Terminals mit holographischen Siegeln beklebt und mit Öffnungs- und Durchbruchssicherungen versehen, die Manipulationen am Gerät erschweren sollen. Dennoch dürfen die Geräte nach Maßgaben des BSI nicht länger als 30 Minuten unbeaufsichtigt sein. Kann ein kontrollierter 30-Minuten-Bereich nicht garantiert werden, müssen die Terminals alle 30 Minuten auf Unversehrtheit kontrolliert werden. Na, das möchte ich sehen. Ich komme ins Krankenhaus, es kommt ein Arzt zu mir und als erstes muss der erstmal das Kartenlesegerät für seine komische Karte untersuchen, ob da nicht irgendwo was dran kaputt sein könnte. Entschuldigung, ich bin hier der Patient, nicht das Gerät. Mann. Das BSI sieht die Sicherheitsvorschrift in einer inoffiziellen Stellungnahme als unproblematisch an, da etwa ein Empfangstresen in einer Arztpraxis kaum 30 Minuten unbeaufsichtigt sei. Mittagspause? Ärzte und besonders Krankenhausbetreiber meinen, dass es durchaus Stationen gibt, in denen Terminals längere Zeit unbeaufsichtigt sind, zum Beispiel nachts. Es könne nicht sein, Kartenterminals an Patientenaufnahmeplätzen für Zeiten außerhalb der Regeldienstzeit mit einer Aufsichtskontrollkarte zu versehen, in die bei konsequenter Umsetzung alle 30 Minuten eine Aufsicht vermerkt wird, heißt es in einem Heise Online vorliegenden Protestschreiben der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Für Terminals, an denen der Arzt digitale Dokumente unterschreibt, gelten weiter verschärfte Regeln. Diese Terminals dürfen nicht im kontrollierten 30-Minuten-Bereich stehen, sondern müssen in einem besonders geschützten Bereich installiert werden, was effektiv heißt, dass die Ärzte dann nochmal zusätzliche Infrastruktur auf sich nehmen müssen. Im Zweifelsfall Anschaffungen, kostet Geld. Und Ärzte sind nicht berühmt dafür, dass sie zu viel Geld hätten. Also sie haben viel Geld, aber zu viel Geld? Ja, also, was der Kack soll. Indem sie unter einer dauerhaften alleinigen Kontrolle des Signaturkarteninhabers stehen. Dies könne ein abschließbares ärztliches Behandlungszimmer sein, zu dem andere Personen keinen Zutritt haben. Ärzte kritisieren diese sicherheitstechnische Auflage als völlig praxisfremd. Im Sinne eines reibungslosen Praxisablaufs dürfen Ärzte und Helferinnen nicht dauernd mit Schlüsselbünden hantieren, die dann übrigens ja auch nicht unbedingt steril sind. Und ich möchte ja nicht unbedingt, dass ein Arzt mir irgendwelche Krankheiten übermittelt über seinen Schlüsselbund. Na, das möchte ich eigentlich nicht. Also das ist alles sehr realitätsfern. So, dann ist am letzten Wochenende, Montag habe ich hier bei Heise gefunden und mir hier reingeklebt, das PlayStation Network ganz langsam wieder angeschaltet worden. Unter anderem in den USA sowie in Deutschland. Da werden Anwender nun zunächst zu einem Firmware-Update aufgefordert, nachdem angeblich ältere PlayStations dann überhitzen. Anschließend ist ein neues Passwort auszuwählen. Auszuwählen klingt auch putzig. Naja, neu eintragen bitte. Auswählen. Hier, wir haben ein paar Passwörter für Sie. Welches hätten Sie denn gerne? Sony verlangt dazu wenigstens 8 Zeichen, darunter Buchstaben und Zahlen. Wer besonderen Wert auf Sicherheit legt, sollte allerdings mit den 11 Zeichen hingeben. Bla 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 bla. Also ja, am letzten Wochenende ist ganz schlurchweise das PlayStation Network wieder angeschlurcht gekommen. Da gab es dann allerdings am Mittwoch müsste das gewesen sein. Ja, knappe 2 Tage später dann auch schon eine Meldung. Ja, es gibt da noch ein Loch. Das ist nicht neu, aber es ist noch ein Loch. Und zwar gibt's da irgendwie eine Webseite, auf der man das Passwort zurücksetzen lassen kann oder wo man das zumindest beantragen kann. Und alles, was man da braucht, um sich ein Passwort von einem Account zurücksetzen zu lassen, ist Geburtsdatum und Mailadresse, die beide übrigens zu den Informationen gehören, die bekanntlich im Datendump drin waren, die Sony zugegeben hat, dass die außerhalb von Sonys Netzwerk gelangt sein könnten. Hüstel, hüstel, hüstel. Und anders ausgedrückt, was man braucht, sind die Daten, die Sony nicht genug gesichert hatte und die damit flöten gegangen sind. Angeblich soll es allerdings auch noch irgendwie so sein, dass sie dann auch noch irgendwie eine Mail an die Mailadresse schicken. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber da haben sie jedenfalls jetzt erstmal die Passwort-Zurücksetzseiten aus dem Internet gelöscht statt gesperrt. Oder nein, gesperrt. Gelöscht ist ja gar nichts. Also da kommen wir jedenfalls so irgendwie nicht ran. Huch. So, Neues von der Mafia. Hadopi hat ein Loch. Die französische Behörde Hadopi, die für die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen zuständig ist, hat offenbar ihr sogenanntes Three-Strikes-Verfahren vorerst ausgesetzt, bei dem Dienstleister Trident Media Guard, wie immer man das auf Französisch aussprechen soll, der mit dem Beobachten von vielen Sharing-Plattformen und dem Sammeln von IP-Adressen beauftragt ist, sei ein Datenleck festgestellt worden, berichtet das US-Online-Magazin Ars Technica. Hadopi hat laut einer Twitter-Mitteilung ihres Generalsekretärs Erik Walter in der Tat als Vorsichtsmaßnahme eine Verbindung zu TMG getrennt. Eine Begründung dafür hat er aber nicht angegeben. Ein Journalist habe auf Daten zugreifen können, die auf einem schlecht gesicherten, gar nicht gesicherten Server des Unternehmens abgespeichert waren, berichteten französische Medien. Der Journalist habe unter anderem einige IP-Adressen einsehen können, offenbar als Reaktion darauf sei nun die Zusammenarbeit von Hadopi mit dem Unternehmen auf Eis gelegt. Zurzeit würden daher in Frankreich keine Daten zum File-Sharing-Verkehr gesammelt. Ich dachte eigentlich, dass die Content-Mafia selber suchen würde und dann irgendwie angeblich Verdächtige melden würde. Es war mir neu, dass Hadopi auch noch selber suchen lässt. Ja, also irgendwie habe ich da was noch nicht ganz verstanden. Na, Hadopi ist die Geschichte, In Frankreich, wenn man dreimal beschuldigt wird, man hätte Raubmord kopiert, dann darf man sich erst wehren. Und für den Fall, dass das mit dem Wehren nicht mehr funktioniert, dann wird einem einfach mal der Internetzugang weggenommen. Huch. So, dann gab es gestern noch Googles Erik Schmidt, der in der Blockade von File-Sharing-Seiten wie The Pirate Bay einen Angriff auf die Redefreiheit sieht. Eine solche Regelung wäre ein katastrophaler Präzedenzfall und werde vom Internetunternehmen keinesfalls ohne weiteres akzeptiert, unterstrich Schmidt am Mittwoch bei einer Google-Konferenz in London. Der Google-Aufsichtsratschef wandte sich konkret gegen eine im März publik gewordene Initiative britischer Rechteinhaber, nach der über 100 Websites providerseitig blockiert werden sollen. Schmidt mahnte die britische Regierung, man müsse sehr vorsichtig mit solchen vermeintlich simplen Lösungen für komplexe Probleme sein. Die angedachten DNS-Sperren der File-Sharing-Seiten würden ein Scheunentor für die Zensur weiterer unliebsamer Seiten öffnen. Opfer sei die Redefreiheit in den betreffenden Ländern. Schmidt sagte weiter, Google werde Gesetze zur Blockade einzelner Websites bekämpfen. Nichtsdestotrotz entfernt Google auf Anfrage von Regierungen schon heute zahlreiche Websites aus seinen Suchergebnissen. Entsprechende Anfragen legte der Suchmaschinenbetreiber für den Zeitraum von Mitte 2009 bis Mitte 2010 auf. Na, also offiziell ist Google gegen Zensur, zensiert aber zumindest in den Suchergebnissen weiter. Aber was sie nicht wollen, ist die große Zensur. Ist so das, was sich jetzt für mich daraus destilliert aus der Meldung. So, und dann muss ich gleich mal gucken, ist das wirklich? Ja, das ist tatsächlich der letzte Eintrag. So, dann war am Mittwoch, hatte ich ja letzte Woche schon angedroht, wieder Augenarzttermin. Und wie bisher bei jedem Augenarzttermin seit Dezember bin ich vorher natürlich immer nervös, weil seit Dezember droht bei jedem Augenarzttermin wieder eine OP bei rumzukommen, weil nämlich im September, was der letzte Termin vor Dezember war, die Augenärztin mir schon angedroht hat, na, also ob das Öl raus kann, das müssen wir nochmal gucken lassen. Gut, das ist inzwischen wohl nicht mehr Thema. Und jedenfalls war ich also wieder bei der Augenärztin und die hat sich erstmal den Augendruck angeguckt. Der sagt, dieses Mal auf beiden Augen mal gemessen, der sagt rechts 20, links 27. Normal sind Werte irgendwo zwischen 10 und 21. Oder anders ausgedrückt, aua, links ist zu hoch. So, und zwar wieder 2 Punkte mehr als letztes Mal, also vor 2 Monaten. Und dann haben wir auch die Sehfähigkeit nochmal durchgemessen. Also die 5% habe ich links, sagen wir mal so, dass da eine 3 stand, konnte ich gerade noch erkennen. So, habe ich nochmal nachgeguckt, ab wann ist man denn eigentlich offiziell blind? Naja, unter 2. Wie, es gibt noch einen Messwert für 2%. Also keine Ahnung, ob der irgendwo mal getestet wird. Im Zweifelsfall habe ich zumindest so das dumpfe Gefühl, dass ich links so praktisch blind, offiziell blind wäre. Auch wenn ich immer noch ein bisschen was erkennen kann. Also Farben zum Beispiel auch noch. Von wegen Blinder, der über Farben redet. Ist kein Problem. Also mit 5% kann ich über Farben reden. Aber ja, rechts habe ich dafür, 80%. Da habe ich ein bisschen was gerissen. Habe ich dann hinterher erst festgestellt. Aber ja. So, und dann hat sie sich auch die Netzhaut nochmal angeguckt, weil ich halt drauf bestanden habe. Ich glaube, von sich aus hätte sie das gar nicht mehr machen wollen. Frei nach dem Motto, du ändert sich ja eh nichts mehr. Naja, also ich habe immer noch so die Lupe Hoffnung, dass irgendwann die Netzhaut nicht mehr damit droht, sich abzulösen, wenn man ihr das Öl wegnimmt, dass das Öl dann nämlich auch raus kann. Aber das scheint jetzt irgendwie zu einem permanenten Zustand einzurichten. Oder zumindest zu einem längerfristigen Zustand einzurichten. Aber der Augendruck 27 gefällt ihr nicht. Und da ist sie dann hat sie dann gesagt, okay, da probieren wir mal was Neues an Tropfen. Jetzt habe ich Duotraf, heißen die Dinger? Ne, Duotran. Tran, Traf, ach egal. Ist jedenfalls so ein Augentropfen-Dingens, das ist eine Kombination aus 2 Wirkstoffen. Einmal ein Prostaglandin-Dingsbums, frag mich mal, was so ähnlich ist wie das Xalatan, was ich schon hatte. Und dann ist da noch ein Beta-Blocker drin. Und die Nebenwirkungen von so einem Beta-Blocker, aua. Also da gibt's so ein paar Dinge, mit denen ich nicht so richtig glücklich bin. Ich hoffe mal, dass gestern, was so mein erster voller Tag war, nicht als Beispiel für jetzt alle kommenden paar Tage dient, weil dann habe ich ja echt keinen Spaß dran. Also Beta-Blocker macht, fangen wir mal vorne an. Also dieses Prostaglandin-Dingsbums, Tralali, das sorgt dafür, dass der Abfluss von Augeninnenflüssigkeit besser ist. Motorflugzeug. Ist überhaupt ein Motorflugzeug? Du klingst wie ein Motorflugzeug. Das reicht mir. Yay, in allen 3 Tagen ein Motorflugzeug. Und das, obwohl ich im Park bin. ein Drache. Murmel ich? Also dieses Prostaglandin-Zeug, das sorgt jedenfalls dafür, dass die Augenflüssigkeit besser abfließen können soll. Besser und vor allem auch schneller abfließen soll. Was den Druck schon mal reduziert. Und also das ist in den Tropfen drin. Und der Beta-Blocker selber sorgt dann auch dafür, dass dann weniger neu produziert werden soll. Ob das funktioniert, habe ich nicht die geringste Ahnung. Also im Dezember, als ich die Xalatan-Tropfen gekriegt habe, da habe ich sehr schnell mitgekriegt, dass das Auge sich irgendwie völlig anders anfühlt. Das hat nämlich so richtig unterdruckmäßig wehgetan. Das hat es jetzt mit der Umstellung jetzt nicht. Aber ja, also was der Beta-Blocker nämlich eigentlich noch so ganz nebenbei macht, also eigentlich kann ich Beta-Blocker nur als Herzmedikament, so frei nach dem Motto, dreht den Blutdruck runter. So, Blutdruck runter heißt effektiv, dreht den Kreislauf runter. Kreislauf runter heißt nur wiederum, das ist genau das, was ich nicht haben will. So, und da sind dann auch noch so ganz, ganz lustige Nebenwirkungen, die irgendwie anfangen bei Müdigkeitscheck über, was, Erektionsstörungen. Fragt mich mal. Keine Ahnung. über Depressionen. Aua. Und also die Liste, die so ein Beta-Blocker alleine an Nebenwirkungen hat, ist schon unangenehm genug. Also was ich gestern jedenfalls festgestellt habe, ist, ja, Kreislauf runter fällt auf. Da habe ich dann wirklich so zombie-mäßig mittags auf Arbeit gesessen. So wirklich nur noch so Kaffeeschlürf. Kaffee wirkt übrigens nicht. Oder nicht mehr, keine Ahnung. Das erinnert mich irgendwie an vor 11 Monaten, als ich von dem ganzen Cortison-Zeug halt den Kreislauf abgeschaltet bekommen habe. Das hat mich auch nicht begeistert. So, nächster Termin ist jetzt dann in einem Monat, also am, lasst mich lügen, 15. Ich könnte es nachgucken, ich habe es hier doch drin. Ja, am 15. Juni, da soll es aber nur um den Augendruck gehen. Die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist, sollte ich mich da mental auch wieder darauf vorbereiten, dass eine OP bei rumkommt, weil ich die dumpfe Befürchtung habe, das hatte ich sie nämlich auch noch versucht, Informationen aus ihr rauszukriegen, so wie lange sie denn der Linse noch gibt. Weil die Linse, die graut ein, grauer Star, ist ein Folgeprodukt von hoher Augeninnendruck und Silikonöl. Und die sorgen dafür, dass die Linse irgendwann trüb wird. Immer trüber wird. Ich meine, irgendwo kommen die 5% her und das ist eben nicht mehr reines, guck mal, die Netzhaut ist kaputt, sondern das ist jetzt Wirkung von hoher Augendruck und Silikonöl. Was da was wirkt, keine Ahnung, aber das Silikonöl soll auch wohl nicht so gut sein für die Linse. Und jedenfalls droht da also auch ohnehin nochmal eine OP. Ja, es ist nur eine Linsenwechsel-OP. Das ist sowas ähnliches wie die Blinddarm-OP des Augenarztes. Aber ja, es ist halt eine OP. Und ich möchte nicht unvorbereitet in eine OP reinlaufen. Von daher bin ich gerade dabei, mit mir zu debattieren, ob ich jetzt den Juni immer noch als OP mit Checkliste angehe oder ob ich sage, nee, da machen wir mal keine Checkliste. So, wo war ich? Also das war eben übrigens, Smart Center Auto ist fertig. Ich hatte das eigentlich für 15 Uhr, hat er auch gesagt auf dem Zettel. Aber hey, so und jedenfalls habe ich jetzt also das Problem, dass ich am Überlegen bin, ob ich den Juni als mit OP vorhersehe oder ob ich es drauf ankommen lasse und nicht eine volle OP-Vorplanung durchziehe. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann habe ich so die dumme Befürchtung, dann kommt eine OP. Aber ja. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich mache irgendwie die halbe Checkliste. Weil wieder zum Friseur macht irgendwie keinen Spaß. So spannend ist Friseur nicht. Aber hey. So. Dann kann ich aber schon mal androhen. Es versteckt sich schon seit inzwischen einigen Monaten in meiner Pipeline. Es wird, wenn nichts dazwischen kommt, zum OP-Jahrestag noch was Besonderes geben. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt Edwina Thorpe mit dem Titel Everything Changes aus dem Album Half-Light and Shadows, 3 Minuten 4 sehr lang. Gefunden im Podsafe Music Network. Ja, kriegt ihr gleich auf die Ohren. Gefolgt von, ganz klassisch, es ist ein Shuttle gestartet. Es ist ein Shuttle gestartet und natürlich gibt es da Mitschnitte von dem Start. Es gibt Mitschnitte von dem Start und von Houston Flight und es gibt Flight Day Highlights, die sie ja am Anfang versaut haben. Korrekt müsste es anfangen mit This is Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours and holding. Bla bla Text. Ich bin mir ziemlich sicher, dass George Diller damit auch angefangen hat. Aber das haben sie irgendwie versaut. Aber ja, 7 Minuten 41 ist das jedenfalls lang. Nein, so richtig happy bin ich damit nicht. Aber hey, es ist ein Shuttle gestartet. Das wird nur noch ein einziges Mal passieren. Von daher, ja, ich nehme, was ich kriegen kann. Und fahre dann jetzt in Richtung Smart Center. Was nämlich der Grund ist, weswegen ich hier heute den Tag im Park verbracht habe. Auch trotz Regen, weil ich nämlich gesagt habe, wenn ich hier im Park bin, dann kann ich das zeitlich besser planen, als wenn ich noch eine Stunde unterwegs bin. Dann wäre ich jetzt nämlich noch nicht fertig. Aber ja, so. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich in die Ohren zu bekommen. Aua. Für den Fall, dass ihr mir irgendwie Beileidsbekundungen für das kaputte, immer noch kaputte Auge zukommen lassen wollt, lohnt eigentlich nicht. Fühlt euch dazu eingeladen und wenn ihr mir irgendwelche anderen Formen von Beileidsbekundungen zukommen lassen wollt, habe ich auch nichts dagegen. Ja, ich glaube, ich habe schon wieder eine Nebenwirkung von dem Beta-Blocker. Ja. Kreislauf dreht gerade völlig nach unten ab. Das mag ich nicht. So, wie auch immer. Jedenfalls sage ich dann viel Spaß mit Everything Changes von Edwina Thorpe und dem STS-134 Launch Coverage made by me. Und Shuttle. Und NASA TV. Und Space Multimedia. In diesem Sinne, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, was jetzt voraussichtlich in der Woche sein könnte. Wenn nichts dazwischen kommt.
Endeavour will also bring up to the station the Express Logistics Carrier 3, that external platform for the space station that holds large equipment that will carry spare parts and equipment to sustain the space station's operation in space once the last space shuttle flight has occurred this summer. There are 4 planned EVAs, or spacewalks, outside the International Space Station during the STS-134 mission to do maintenance and install new components.
Houston Flight, NTD on 212.
NTD, Houston Flight, go ahead.
All right, any changes to either our launch window or our lock string back hold times?
No changes. No changes.
All right, very good. And attention all personnel, this is the NTD conducting the launch status check. Verify ready to resume count and go for launch. OTC?
OTC is go.
TBC?
Thanks, this is go.
TTC?
TTC is go.
LPS?
LPS is go.
Houston Flight?
Houston Flight is go.
Mila?
Mila go.
STM?
STM is go.
Safety console?
Safety console is go.
SPE?
SPE is go.
LRD? LRD is go. SRO?
SRO is go.
CDR?
Yes, CDR and the crew of Endeavour go.
Copy all. And Launch Director, NTD, our launch team is ready to proceed at this time.
Okay, and this is SRO go. Go, you have range clear to launch.
And SRO, you're on 212. And NTD, your poles go. Is that affirmative?
That is affirmative. We are all go.
Okay, copy that. Casey, Chief Processing Engineer, verify no constraints to launch.
No constraints.
Thank you, Steve. Casey, Safety Mission Assurance.
Casey, Safety and Mission Assurances go.
Thank you, Dave. Payload Launch Manager.
Like the Space Station Processing Team to go.
Thank you, Bill. Range weather.
Weather has no constraints to launch.
Thank you, Kathy. And Ops Manager.
Mike, things look real good today. Thanks to your team for getting us back here. You're good launch, Endeavour.
Good. Thank you, sir. Endeavour Launch Director, Air to Ground 1. Okay, Mark, looks like a great day to launch Endeavour for the final time. So on behalf of the thousands of proud Americans who have been part of her journey, good luck, Godspeed, and we'll see you back here June 1st.
Thank you, sir. On this final flight of Space Shuttle Endeavour, we want to thank all the tens of thousands of dedicated employees that have put their hands on this incredible ship and dedicated their lives to the Space Shuttle program. As Americans, we endeavor to build a better life than the generation before, and we endeavor to be a united nation. In these efforts, we are often tested. This mission represents the power of teamwork, commitment, and exploration. It is in the DNA of our great country to reach for the stars and explore. We must not stop. To all of the millions watching today, including our spouses, children, family, and friends, we thank you for your support.
Outstanding words, Mark. Thank you, sir. NTD, with that, you are clear to launch Endeavour.
Copy that. Thank you.
Endeavour OTC, it's your final voyage. This is both a sad and proud moment for your launch team and for America, but your legacy will live on. Mission success with AMS, a truly international effort. Godspeed, and see you back in a couple of weeks.
Endeavour copies. Thanks for the words. Appreciate it.
OTC, PLT, caution and warning, memory is clear, no unexpected errors.
Copy that. Endeavour OTC, close and lock your visors, initiate O2 flow.
Endeavour and work.
The handoff to Endeavour's onboard computers. T-minus 31 seconds and the handoff has occurred.
25. 20.
Firing chain is armed. Hot suppression water system is armed. 10. Go for main engine start. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0. And liftoff for the final launch of Endeavour. Expanding our knowledge while expanding our lives in space.
Houston Endeavour, roll program.
Roger, roll, Endeavour.
Houston is now controlling. Endeavour beginning to pull over onto its back. The roll program underway as Endeavour begins the heads down position on course for a 51.6 degree, 136 by 36 statute mile orbit. three engines now throttling down as Endeavour passes through the area of maximum dynamic pressure on the vehicle in the lower atmosphere. Approaching 1 minute into the flight.
Endeavour, go at throttle up.
Roger, go at throttle up.
Endeavour's three main engines now back at full throttle, all three engines in good shape. Endeavour's already traveling 1,300 miles per hour at an altitude of 11 miles downrange from the Kennedy Space Center, now 12 miles. At liftoff, Endeavour fully fueled, weighed 4.5 million pounds. It's already lost half that weight in propellant now, burned that weight. Next event is burnout and separation of the twin solid rocket boosters. That upcoming here shortly at the 2 minute 3 second point, those boosters are burning 11,000 pounds of fuel per second. And standing by for separation of the solid rocket boosters. The onboard guidance system has done its job of settling out any dispersions introduced at booster separation. The orbiter is now traveling 3,200 miles per hour, downrange 50 miles, altitude 37 miles. All systems in good shape. Three good hydraulic systems, auxiliary power units, and fuel cells. The fuel cells providing electrical power to all of the systems.
Roger, two engine TAL.
Endeavour can reach a TAL site in the event of a single engine failure. However, all three are in good shape. Space Shuttle Endeavour sailing into fair winds on its final historic voyage.
Miko, Miko confirmed.
Copy, Miko.
Nominal Miko, Ohms 1 is not required.
Copy.